Breitbandbesprechung.
In den letzten Tagen war das Leistungsschutzrecht mal wieder ein Riesenthema dank des Leaks eines Gesetzentwurfs. Reaktionen bei Twitter zum Beispiel. Anke Domscheit-Berg schrieb: Gruselkammer, neues Leistungsschutzrecht. Mit Online-Zitaten aus Presseartikeln werden Blogger kriminell. Oder Dirkomatik schrieb: Gewinner beim LSR sind die Deutschlehrer, weil die Schüler gezwungen werden, die Zeitungsinhalte in eigenen Worten wiederzugeben.
Auch sehr schön fand ich: Vielleicht hätte ich doch besser Abmahnanwalt werden sollen, wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen so ansehe. Das Leistungsschutzrecht, das grob gesagt die Erzeugnisse der Presseverleger schützen will, sieht von der Befürworterseite natürlich weit weniger dramatisch aus. Christoph Käse vom Axel Springer Verlag.
Der normale Blogger, auch der gewerbliche Blogger, die gewerbliche Webseite, die etwas übernimmt von einer anderen Seite, zitiert und zitierenderweise in ein eigenes Werk, wie das Gesetz sagt, einbettet, sind vom Leistungsschutzrecht überhaupt nicht berührt. Nur diejenigen, die ohne ein eigenes Werk zu schaffen, mechanisch, ohne Einbettung etwas übernehmen und damit Geld verdienen, indem sie Werbung daneben verkaufen, nur die werden vom Leistungsschutzrecht berührt.
Christoph Käse war das. Er findet den Leistungsschutzrechtsgesetzentwurf gar nicht so schlimm. Wir haben also ein paar Meinungen gehört. Für den Hintergrund jetzt aber Kollegin Vera Linz. Sie hat sich mit dem Medienrechtler Till Kreuzer unterhalten und ihn zunächst gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich ganz genau geleakt worden? Eine Vorform eines Gesetzentwurfes oder ein wirklich ernstzunehmender Vorschlag?
Also es ist im Prinzip jedenfalls ein wichtiges Dokument, weil ja bislang immer noch daran gezweifelt werden konnte, ob so ein Entwurf überhaupt jemals vorliegen würde. Das heißt aber nicht, dass der Entwurf, so wie er da ist, dann irgendwann mal gesetzt wird. Da sind noch diverse Stufen dazwischen. Der muss jetzt erstmal im Kabinett abgestimmt werden und dann im Bundestag wird ja über den Entwurf beraten. Und auch die können natürlich noch allerhand Änderungen vornehmen oder auch das ganze Gesetzgebungsverfahren dann noch kippen.
Wenn wir jetzt nun mal einen Blick hineinwerfen in diesen Referentenentwurf, welches sind denn die wichtigsten Eckpunkte? Was bringt das Leistungsschutzrecht nach diesem Entwurf?
Der wichtigste Punkt ist eigentlich, wer ist der Rechteinhaber und wer ist der Nutzer im Sinne von diesem Leistungsschutzrecht? Was ja schließlich darum geht, dass irgendwer bezahlen soll für etwas, was bisher umsonst ist. Das Leistungsschutzrecht soll dazu dienen, eben das Urheberrecht auszuweiten im Prinzip und ein zusätzliches Recht für Verleger zu schaffen. Und das kann nur erreicht werden, wenn man eben damit neue Sachverhalte schafft, die bisher eben nicht abgedeckt waren, weil das Urheberrecht ja im Verlagsbereich schon umfassend gilt. Gerade diese beiden Aspekte führen schon mal zu der elementaren Kritik. Es ist relativ unklar, wer das denn sein soll. Wer ist also ein Presseverleger im Sinne dieses Gesetzes? Da ist aber schon mal ganz deutlich, dass sich das hier nicht auf die klassische Verlagsbranche beschränkt, sondern dass das eben zum Beispiel auch Blogger sein können, soweit die richtig journalistisch organisierte Blogs betreiben. Und auf der Nutzerseite ist ja immer so das Gefühl entstanden, das wäre so eine Art Lex Google. Also die einzigen im Prinzip, die bezahlen müssen, sind die großen Suchmaschinen- und Aggregatorenbetreiber für Google News und die Google-Suchmaschine vielleicht auch und so. Aber es geht aus dem Entwurf ziemlich klar hervor, dass das nicht so ist. Es geht nicht klar hervor, wer es denn eigentlich alles sein soll. Aber wenn man sich das genau anguckt, dann ist es so, dass im Prinzip jeder, der zu kommerziellen gewerblichen Zwecken oder beruflichen Zwecken sich in der Öffentlichkeit äußert, insbesondere halt im Internet, und dabei Snippets, das heißt kleine Textauszüge aus Verlagspublikationen, verwendet, unter dieses Leistungsschutzrecht fallen würde. Wenn das so wäre, dann müsste jeder, der so etwas macht, bevor er das macht in Zukunft, mit dem jeweiligen Verlag einen Vertrag abschließen, dass er das darf. Und das sind natürlich Sachen, die eine Dimension haben, die man kaum absehen kann. Das ist gigantisch.
Das heißt also, wenn wir es mal praktisch betrachten, nehmen wir trotzdem mal Google oder einen News-Aggregator wie River zum Beispiel. Die müssten jetzt eben zu jedem einzelnen Verlag oder Blogger oder wen auch immer hingehen und sagen, wir wollen euch verlinken, wir wollen kurze Snippets setzen, dürfen wir das?
Genau, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist eben, dass zum Beispiel die gesamte Blogosphäre oder auch sogar sowas wie Twitter-Meldungen oder Facebook-Posts ja heutzutage ganz häufig so abläuft, dass man da kleine Snippets aus den Publikationen verwendet und sei es nur die Überschrift. So ein klassischer Tweet wäre halt @Spon, Bundesregierung will das Leistungsschutzrecht einführen. Das wäre die Überschrift von dem Artikel. Wenn ich das so mache und dann einen Link setze, dann würde das, weil das Leistungsschutzrecht eben in dieser Entwurfsfassung keine Einschränkung vornimmt, wie klein denn der Snippet sein soll oder wie der generiert wird oder sowas, würde das auch darunter fallen.
Wie würden denn aber nun die Presseverlage dann das Geld, was daraus generiert werden soll, eintreiben? Was ist da vorgesehen?
Es geht eben nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Erlaubnisse. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Wenn es so wäre, dass es irgendwo eine Verwertungsgesellschaft beispielsweise geben würde, wie die GEMA in der Musik oder die VG Wort für die Textbereiche, und die sagt, jeder, der sowas macht, der muss bei uns melden und muss dann irgendwie zahlen. Das wäre, ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es sich hierbei um so ein richtiges Monopolrecht handelt. Und das heißt immer, es gibt kein Opt-out-Prinzip, sondern ein Opt-in-Prinzip. Bevor ich etwas mache, muss ich fragen. Und nach der Definition ist eben auch so ein Blog wie Spreeblick oder so, ist auch ein Presseverlag. Wenn die das geltend machen wollten, dann müssten die halt mit allen potenziellen Nutzern irgendwie individuelle Verträge schließen, weil hier in diesem Gesetzesentwurf keine Regelung vorhanden ist, die sagen würde, das muss man irgendwie über eine Verwertungsgesellschaft machen.
Wie wird das praktisch vollzogen werden?
Wenn das tatsächlich so kommt, wird es praktisch die Folge haben, dass die großen Suchmaschinen und News-Aggregatoren die potenziell unter das Leistungsschutzrecht fallenden Handlungen einfach nicht mehr vornehmen. Das heißt, sie schmeißen die Inhalte von den großen Verlagen jedenfalls aus dem Index. Vielleicht machen die das auch ganz dicht. Alle anderen, die werden dann damit rechnen können, dass es vermutlich, anders kann es nicht geklärt werden, massenhaft zu Gerichtsverfahren, vorhergehend zu Abmahnungen, Abmahnwellen und sowas kommt, um irgendwann mal zu klären, wer ist eigentlich Nutzer und wer ist Rechteinhaber und wie muss da was wofür bezahlt werden.
Es gab ja im Vorfeld bereits jede Menge Diskussionen über ein mögliches Leistungsschutzrecht, auch viel Kritik daran. Inwieweit ist denn diese Kritik in irgendeiner Form in diesen Entwurf mit hineingeflossen?
Meines Erachtens eigentlich überhaupt nicht. Also es ist ein Teil rausgefallen. Da hieß es, man, also auch derjenige, der zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken überhaupt nur am Rechner sitzt und diese Texte liest, die ja freiwillig frei ins Internet gestellt werden, solle zahlen, das ist jetzt nicht mehr drin. Aber alles andere, insbesondere diese Kritik, die immer gesagt hat, es muss ganz klar sein, was damit gemeint ist und wenn nicht, kann man es eben nicht machen. Wenn das nicht gelingt, klar abzugrenzen, was wer machen soll, dann kann man so ein Gesetz nicht erlassen und das ist meines Erachtens völlig ungehört verhallt.
Das sagt der Medienrechtler Till Kreuzer im Interview mit unserer Kollegin Vera Linz.